Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova mit den aktuellen Nachrichten. Die Tschechische Republik bildet gemeinsam mit der Slowakei, Polen, Ungarn und Mexiko eine Gruppe von Staaten, die für das Schulwesen am wenigsten unter den entwickelten Ländern ausgeben. Bei der Rechnung werden die Ausgaben für einen Schüler oder Studenten umgerechnet. Laut des am Dienstag veröffentlichten Jahresbuches Statistische Angaben über Schulsysteme der OECD-Länder liegt Tschechien mit $3.000 pro Schüler bei der Hälfte der durchschnittlichen Ausgaben in diesen Ländern. Der tschechische Ex-Außenminister Jan Kavan hat am Montagabend in New York seine Abschlussrede als Vorsitzender der UN-Generalversammlung gehalten. Darin betonte er, dass die Bedeutung der UNO nicht nach deren Worten, sondern nach ihren Taten gemessen werde. Kavan stellte fest, es sei praktisch nicht gelungen, bei der Reform des UN-Sicherheitsrates voranzukommen und es sei nicht genügend für eine Art Wiederbelebung der UN-Vollversammlung unternommen worden. Er stehe, so Kavan, vollständig auf dem Standpunkt von UN-Generalsekretär Kofi Annan, demzufolge eine grundlegende Reform der gesamten UNO notwendig sei. Der ehemalige Vorsitzende der Anwaltskammer in Prag, Karel Čermák, ist am Dienstag zum tschechischen Justizminister ernannt worden. Der Posten war frei geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Pavel Rychetský vor wenigen Wochen als Richter am Verfassungsgericht vereidigt worden war. Der parteilich nicht gebundene Čermák sei unabhängig und genieße einen guten Ruf, begründete Ministerpräsident Wladimír Špidla seine Wahl. Čermák will vor allem eine Reform des Justizwesens einleiten, die hinsichtlich der EU-Mitgliedschaft des Landes ab 1. Mai 2004 nötig ist. Der bedeutende Anstieg der Kleinhandelerträge im Juli wurde laut Analytiker vor allem durch höheren Verbrauch der Haushalte verursacht. Die Gehälter sind deutlich gestiegen und Preise sind unverändert geblieben, sagten am Dienstag einige Analytiker der Nachrichtenagentur ČTK. Der Verbrauch der Haushalte soll auch im dritten Quartal der Motor der tschechischen Wirtschaft sein. Die Nachfrage nach neuen Wohnungen und Häusern in attraktiven Lokalitäten, zu denen große Städte mit fungierender Wirtschaft gehören, ist ständig groß. Aufgrund billiger Hypotheken und dem erwarteten EU-Beitritt steigen auch die Preise, und zwar bis um 20% pro Jahr, sagte am Dienstag der Generaldirektor der Gesellschaft Zentralgrupp Dušan Kunovský der Nachrichtenagentur ČTK. Kauf einer neuen Wohnung sei heutzutage als die beste Investition gesehen, fügte Kunovský hinzu. Die Prager Polizei erwartet, dass zu dem Fußballduell zwischen Sparta Prag und dem Londoner Club Chelsea am Dienstag rund 2000 britische Fans anreisen werden. Vor dem Spiel in Prag wird die Polizei ihre Wachen und Spezialordnungstruppen verstärken. Außerdem werden unmittelbar vor dem Spiel auch entsprechende verkehrstechnische Maßnahmen getroffen, informierte eine Sprecherin der Prager Polizei. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Recht herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Tagesecho, in dem es unter anderem um die folgenden Themen geht. Arbeit dank Internet, ein neues Projekt des tschechischen Arbeitsministeriums. Weiter erinnern wir an eine verschwundene Böhmerwald-Gemeinde und wir berichten über die Europameisterschaft für behinderte Radsportler, die gegenwärtig in Prag stattfindet. Im Anschluss an das Tagesecho stellen wir Ihnen dann im Forum Gesellschaft die Stiftung zur Entwicklung der Bürgergesellschaft vor. Früher waren Lesen, Schreiben und Rechnen die Grundbedingungen für das Funktionieren in der Gesellschaft und in der Arbeit. Die Zeit bringt jedoch neue technische Errungenschaften und der heutige Arbeitsprozess ist ohne Computer kaum noch vorstellbar. Wie den Bürgern und Arbeitnehmern bei der Auseinandersetzung mit diesen neuen Ansprüchen geholfen wird, dazu hören Sie nunmehr im folgenden Beitrag von Markéta Maurova.
Der Umgang mit Computern und Informationstechnologien ist seit längerem keine monopolisierte Sache der Spezialisten, sondern gehört zu einer Allgemeinbildung, ohne die man auf dem Arbeitsmarkt kaum Erfolg findet. Um die Kenntnisse über die Computer in der Bevölkerung zu stärken, wurde im Februar dieses Jahres das sogenannte staatliche Programm für Computerausbildung ins Leben gerufen. Minister für Informatik Vladimír Mlynář dazu.
Národní program počítačové gramotnosti má za sebou prvních 7 měsíců. Za těch 7 měsíců ho absolvovalo 17
000 absolventů. Das staatliche Programm für Computerausbildung läuft seit 7 Monaten. Während dieser Zeit haben es 17.000 Teilnehmer absolviert. Es gibt 241 Schulungszentren. Es gelang mit diesem Projekt einen langfristigen Prozess der Ausbildung für Menschen zu starten, die bisher entweder gar nicht oder nur in geringem Maße mit dem Computer in Kontakt gekommen sind.
Das Programm besteht aus einer Serie von 2-stündigen Kursen, für die man jeweils 100 Kronen bezahlt. Die Kurse gehen von den Grundlagen der Computerarbeit über die Text- und Tabellenverarbeitung bis hin zu spezifischeren Fähigkeiten. Von einer besonderen Bedeutung ist das Projekt vor allem für Bewohner von kleinen Orten in den Regionen. Pavel Komárek vom Internetzentrum, das das gesamte Projekt realisiert.
Dostupnost se nám daří na té úrovni, že 86% populace České republice žije v obci.
Die Erreichbarkeit der Kurse gelingt uns in dem Maße, dass 86% der tschechischen Bevölkerung in Gemeinden leben, deren Entfernung vom registrierten Internetzentrum höchstens 15 Kilometer beträgt.
Die Kenntnisse, die man im Kurs gewinnt, scheinen elementar zu sein. Doch eine Untersuchung zeigte, dass sie in der Bevölkerung gar nicht so verbreitet sind. Am besten ist natürlich die jüngste Generation bis 29 Jahre dran. In dieser können 37% mit dem Computer umgehen. In der Altersgruppe zwischen 30 und 44 Jahren sind es nur noch 25% und bei Leuten über 45 Jahre noch weniger, und zwar 16%. Dieser Tage wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium ein neuer Kurs gestartet. Er steht unter dem Motto Arbeit dank Internet. Dieser trägt zur Orientierung im Netz bei und zeigt, wie mittels des Internets Arbeit zu suchen und das Internet bei der Arbeit zu nutzen. An der Vorbereitung hat sich Libor Mali beteiligt, der einen Server mit Arbeitsangeboten betreibt.
Vidíme, že ten internet je docela jako výrazný nástroj, který ten trh práce jakoby hodně posouvá vpřed a činí ho hodně flexibilní.
Wir sehen, dass das Internet ein bedeutendes Instrument ist, das den Arbeitsmarkt deutlich vorwärts schiebt und flexibel macht. Wir sehen, dass in den Regionen und in kleineren Städten die Internetnutzung sehr schwach ist. Wir stoßen auf das Problem, dass unsere Kunden, Arbeitgeber, Investoren aus dem Ausland an das Internet gewöhnt sind und hier Schwierigkeiten mit der Suche nach qualitativen Arbeitskräften haben.
Das staatliche Programm für Computerausbildung wird in Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor realisiert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt überwiegt hinsichtlich der Finanzierung Privatsektor. In langfristigen Plänen wird angenommen, dass etwa...
In einem Tag ohne Autos soll die Europäische Woche der Mobilität gipfeln, die am Dienstag begonnen hat. Das Ziel dieser Initiative, die von der Europäischen Kommission ausgerufen wurde, soll es unter anderem sein, die Bürger auf die Problematik des Autoverkehrs aufmerksam zu machen und über Alternativen dazu nachzudenken. Ohne jegliche Alternative waren bis vor kurzem die Bewohner des Prager Stadtteils Karlin, dem am stärksten vom Hochwasser im vergangenen August betroffenen Bezirk. Im Gegensatz zum Rest der Stadt nämlich fielen dort die Straßenbahnen für 13 Monate ersatzlos aus. Während es in anderen Vierteln genügte, die Gleise vom Schlamm zu befreien, befürchtete man in Karlin, es könne durch die Vibration der Straßenbahnen auf den nahe der Moldau gelegenen Straßen zu weiteren Häusereinstürzen kommen. Am vergangenen Samstag nun war die Rekonstruktion der beschädigten Gleise endlich abgeschlossen, Kostenpunkt insgesamt rund 7 Millionen €. Die ersten Straßenbahnen konnten wieder in Betrieb genommen werden. Nach Karlin ist das Leben zurückgekehrt, vermeldete erleichtert ein Vertreter der Bezirksregierung bei der feierlichen Inbetriebnahme der Straßenbahnlinien 8 und 24. Eine teilweise stark beschädigte Grabkapelle war das einzige, was von der einst blühenden Böhmerwaldgemeinde Hurka, Hurkental, nach 40 Jahren Kommunismus übrig geblieben war. Am vergangenen Sonntag wurde diese inzwischen renovierte Kapelle, die sich unweit des Lakasees im Nationalpark Böhmerwald befindet, feierlich wieder geweiht. Martina Schneibergova war dabei und fragte den Initiator der Renovierung, Karl Prinz, nach den Beweggründen für die Wiederbelebung dieses Ortes.
Es war so, dass Anfang der 90er Jahre wir das Projekt Baurenzen gerade abschlossen und zufällig bin ich einmal zum Lackersee gewandert und habe gesehen, dass da eine noch zu rettende Kapelle steht, aber man musste schon bald etwas tun, weil es 3 Jahrzehnte schon reingeregnet hat und es war die Gefahr, dass das Gewölbe, das schon teilweise eingestürzt war, ganz einstürzen würde. Später erfuhr ich, dass diese Kapelle eigentlich die Grablege der Abeles ist und dass da auch der Vater von Karl Klostermann, Josef Klostermann, begraben war, denn Klostermann stammte ja auch mütterlicherseits aus dem Geschlecht der Abeles.
Mit wem arbeiteten Sie zusammen an diesem Projekt?
Also am Anfang war es so, dass keiner sich für die Kapelle so richtig interessierte. Es war ein Glück, als dann die Kirche im Rahmen einer Restitution diese Kapelle übernahm. Und es war der Pfarrer von Sušice, Slavek Holý, der dann diese Kapelle in seiner Verwaltung hatte. Und das war das Glück, dass jemand da war, der für diese Kapelle zuständig war. Denn vorher gehörte sie ja dem Nationalpark und da wäre dann wahrscheinlich etwas anderes daraus entstanden. Man hätte vielleicht dort ein Informationszentrum einrichten können.
Also in der Zusammenarbeit mit dem Pater Holý und vielleicht mit auch ehemaligen Bürgern aus Hurka?
Zunächst war die Zusammenarbeit nur zwischen Pater Holý und dann kam noch ein Unternehmer aus Zwiesel, der jährlich auf den Heiligen Berg in Příbram wallfahrtet zu Fuß. Und diese Kapelle war immer oder ist, geht immer noch jedes Jahr hin, war die erste Station. Und dieser Unternehmer aus Zwiesel hat einen namhaften Betrag zur Verfügung gestellt und nachdem dann auch vom Zukunftsfonds etwas dazu kam und vom Landkreis, Denkmalamt und von der Gemeinde Praschili, dann konnte man mit den Arbeiten eigentlich beginnen.
Zu der Wiedereinweihung der Kapelle sind trotz des nicht gerade sonnigen Wetters einige hundert Menschen von beiden Seiten der Grenze gekommen. Diese Tatsache überraschte auch die Organisatoren der kleinen Feier. Auf die Frage, ob er mit einer so großen Teilnahme gerechnet habe, antwortete Herr Prinz:
Nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es waren, wir haben es überschlagen, bestimmt 200-300 Leute da. Wir rechneten bei diesem Wetter höchstens mit 50. Vorhin fragten Sie auch nach den ehemaligen Hurkentalern. Dazu ist zu sagen, dass die zunächst einmal etwas reserviert waren. Aber als sie sahen, dass etwas läuft, haben sie auch Geld gesammelt und haben auch gespendet und haben auch selbst mitgearbeitet. Sie wohnen meistens in Zwiesel und Eisenstein.
Da die Kapelle praktisch weit von der Zivilisation entfernt, inmitten der Natur auf einem beliebten Wanderweg liegt, kann man damit rechnen, dass sie künftig zu einem natürlichen Begegnungsort für viele Wanderer und Pilgerer wird. Die offene Europameisterschaft der behinderten Radsportler findet gegenwärtig in Prag statt. Direkt vom Ort des Geschehens meldet sich jetzt mein Kollege Gerald Schubert.
Ja, im Prager Stadtteil Strašnice, mitten eines recht beschaulichen Viertels aus Einfamilienhäusern und Villen, liegt das Velodrom Třebešín. Und hier findet seit Sonntag und dann noch bis Mittwoch die Bahn-Europameisterschaft für behinderte Radsportlerinnen und Radsportler statt. Es ist zwar eine Europameisterschaft, aber es ist ein sogenannter offener Bewerb. Es gibt ja auch Mannschaften aus Australien, aus Japan, also auch durchaus auch aus Übersee. Und der Trainer der deutschen Mannschaft, Herr Adelbert Kromer, hat mir erklärt, dass der Grund dafür ist der, dass es sonst in diesen Ländern wie etwa in Japan oder Australien viel zu wenig Möglichkeiten gäbe, dass sich diese Sportler auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Wie gesagt, dieser Bewerb hier findet noch bis Mittwoch statt. Später dann am 19. von 19. bis 21. September gibt es dann noch in der Nähe der nordböhmischen Stadt Teplice einen Straßenbewerb und ich habe Herrn Adelbert Kromer, eben den Trainer der deutschen Mannschaft, vor das Mikrofon gebeten und ihn gebeten, noch einige Details über diese Veranstaltung zu berichten. Herr Kromer, Sie sind der Trainer der deutschen Mannschaft hier. Können Sie unseren Hörern und Hörerinnen kurz erzählen, wie eigentlich der Ablauf dieses Turniers hier genau aussieht?
Also, wir sind letzten Freitag angekommen hier, hatten 2 Trainingstage hier auf der Bahn
Und ab Sonntag waren praktisch die ersten Wettbewerbe. Es sind 4 Wettbewerbe hier auf der Bahn und ab Freitag, Samstag, Sonntag die Wettbewerbe auf der Straße in Liebigsee. Ich habe auch gehört, dass die deutsche Mannschaft am stärksten vertreten ist unter den hier anwesenden Teams. Können Sie uns erzählen, wie viele Teilnehmer hat das deutsche Team, wie viele Männer, wie viele Frauen und in welche Kategorien ist das eigentlich aufgeteilt?
Ja, wir sind insgesamt 50, das Team umfasst 50 Leute. Davon sind Betreuer, Teammanager, Trainer sind 8 dabei, die Rest 42 sind Sportler. Die Sportler teilen sich zusammen in die Tandemfahrer, das sind die Blinden, dann die LC-Klassen, das sind die Amputierten, dann haben wir Spastiker-Klassen und diese sind dann nachher später auch auf der Straße vertreten.
Und wie sieht es aus mit Männern und Frauen?
Die Frauen, wir haben 2 Frauenteams, also auf dem Tandem und die einfahren auf der Straße und eben die Rest auf der Bahn.
Ergebnisse von der Europameisterschaft der Behindertenradsportler gibt es bislang noch keine. Im Schauplatz am kommenden Sonntag jedoch wird sie Gerald Schubert ausführlich über den gesamten Verlauf sowie die Ergebnisse dieses Wettbewerbs informieren. Und das war's, meine Damen und Herren, für heute von uns aus dem Tagesecho. Weiter geht es jetzt im Programm von Radio Prag mit dem Forum Gesellschaft. Nach der Samtenen Revolution von 1989 geriet der Wiederaufbau der Bürgergesellschaft, des sogenannten dritten Sektors, zu einer der Hauptdevisen des gesellschaftlichen Umbruchs. Prominentester Befürworter dieses Anliegens, der damalige Präsident Václav Havel. Wesentlichen Anteil an der Stärkung des gemeinnützigen Sektors hatte von Beginn an die Stiftung für die Entwicklung der Bürgergesellschaft, im Tschechischen abgekürzt als ENROS, die sich seit 1993 auf diesem Gebiet engagiert. Ihren 10-jährigen Geburtstag, den sie in diesem Jahr begeht, nahmen wir zum Anlass, Ihnen in der heutigen Ausgabe von Forum Gesellschaft die Stiftung vorzustellen und zugleich generell auf die Entwicklung des dritten Sektors in den vergangenen 10 Jahren zurückzublicken. Wenn Sie sich an die Neugründung gemeinnütziger Organisationen zu Beginn der 90er Jahre erinnert, fällt Hanna Schilhanova, der Direktorin von ENROS, zunächst der Idealismus ein, mit dem man damals ans Werk gegangen ist.
Ten sektor v té době byl velmi entuziastický.
In dieser Zeit herrschte im zivilgesellschaftlichen Bereich großer Enthusiasmus. Es gab eine ganze Reihe an Einfällen, die Menschen hatten Lust, etwas zu verändern, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Aber es fehlten die Erfahrungen und so haben im Grunde viele Organisationen ohne eigenes Büro und Telefon begonnen, von zu Hause aus. Man traf sich in Cafés und der entsprechende Background fehlte schon ziemlich.
Zwischen damals und heute, so Hanna Schilhanova, liegt ein ordentliches Stück Arbeit. Man habe zunächst einmal viel darüber diskutiert, wie die Bürgergesellschaft, für deren Wiederentstehen sich auf politischer Ebene insbesondere Präsident Václav Havel einsetzte, eigentlich aussehen sollte. Uns galt natürlich auch, sich klar zu positionieren und gegenüber dem staatlichen und dem wirtschaftlichen Bereich abzugrenzen.
Že vlastně už nalezl právě tu svoji roli, i tu profesionální, spousta organizací.
Heute hat der dritte Sektor bereits seine professionelle Rolle gefunden. Zahlreiche NGOs arbeiten bereits als ordentliche Organisationen, haben Statute, Aufsichtsorgane und machen durchaus bedeutende Arbeit, die allmählich auch in der Gesellschaft Anerkennung findet.
Docela významnou práci, která začíná být pomalu i oceňována veřejností.
Dennoch, so die Direktorin, hätten gemeinnützige Organisationen heute nach wie vor noch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie am Anfang.
Takový jako boj o přežití, problém s finančními prostředky, problém s neúplně jasnou legislativou.
Das wären der Kampf ums Überleben, Probleme mit finanziellen Mitteln, die nicht eindeutige Legislative. Zudem tun sich gemeinnützige Organisationen in Tschechien sehr schwer, Dachorganisationen zu bilden, sogenannte Umbrella Organizations.
Struktury, nějaké ty umbrella organizations.
Wichtigstes Ziel von NROS war in den ersten Jahren nicht nur die Förderung konkreter gemeinnütziger Projekte, sondern auch die Weiterbildung von Mitarbeitern und Freiwilligen im gemeinnützigen Sektor. Im Vergleich zur Gründerzeit vor 10 Jahren seien hier inzwischen enorme Fortschritte erzielt worden, meint Hanna Schilhanova.
Organizace neziskové už dneska umí napsat projekt, umí ho vyúčtovat.
Heute können die NGOs bereits Projektanträge schreiben, Abrechnungen machen, sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Und allmählich beginnt die Öffentlichkeit auch, den Wert dieser Arbeit zu schätzen und begreift, dass auch sie Verantwortung trägt, nicht nur der Staat, wie viele Menschen immer noch denken. Es ist schwer, hier eine Bewusstseinsänderung zu bewirken.
Vor diesem Hintergrund ist Silke Biesenbach, die seit 2 Jahren im Rahmen einer von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Stelle bei NROS arbeitet und hier ein trinationales Schülerprojekt leitet, voller Bewunderung für diejenigen, die sich in Tschechien heute ehrenamtlich engagieren.
Also ich finde das Engagement hier enorm, wenn man sich auch überlegt, wie es mit den Finanzen ausschaut und dass es auch teilweise noch relativ schwierig ist, zum Beispiel jetzt über Firmen ein Sponsoring zu bekommen, weil das einfach hier auch das Verständnis noch nicht so entwickelt ist dafür. Also vielleicht liegt es auch daran, dass viele Firmen einfach noch nicht entdeckt haben, was das ihnen auch bringen kann, dass es zum Beispiel für sie ja auch positive Werbung ist. Finde ich das enorm, was die Menschen hier auf die Beine stellen. Also ich bin da ganz begeistert und das macht natürlich auch meine eigene Arbeit schöner.
Ein wesentliches Anliegen von NROS ist auch die Vorbereitung gemeinnütziger Organisationen auf den bevorstehenden EU-Beitritt. Verantwortlich hierfür ist bei NROS unter anderem David Stulik. In diesem Zusammenhang bekommt er täglich zahlreiche Anfragen verschiedener Organisationen.
Also am meisten die Fragen gehen nach, zum Thema Geld, Finanzmitteln. Wie können wir eine Grant oder eine Subvention, finanzielle Förderung aus EU bekommen? Was sollen wir dafür machen und wem kontaktieren? Also die Hauptthema ist, ich sage leider, Geld.
Was die Vorbereitung der einzelnen Organisationen auf den EU-Beitritt Tschechiens anbelangt, so sieht David Stulik hier vor allem einen Unterschied.
Die größten Unterschiede sind zwischen Prag und die Regionen, weil in Prag Informationenflüsse sind sehr gut und einfach zu erreichen, weil im kleinen Städtchen und Dörfer ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich muss sagen, dass die gemeinnützigen Organisationen sind vielleicht besser vorbereiten als die staatlichen Institutionen, weil sie genau wissen, was sie wollen.
Für ihn, so David Stulik, sei die Vorbereitung auf den EU-Beitritt nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Erfahrungsprozess.
Man muss auch das auf eigenem Leib erfahren. Ich kenne sehr viele junge Leute, die für diese gemeinnützige Organisation arbeiten, die für 2 oder 4 Jahre im Ausland leben haben. Und die haben schon diese Denkweise und Mentalität. Also man muss etwas lernen und etwas erfahren auf eigenen Leib.
Wie sieht nun die Zukunft der Stiftung zur Unterstützung der Bürgergesellschaft nach dem EU-Beitritt Tschechiens aus? Silke Biesenbach.
Also es ist natürlich auch die Frage, wie es mit NROS weitergeht. Bis jetzt ist ja die Hauptaufgabe immer noch die Verwaltung von EU-Geldern oder auch von EU-Programmen ganz konkret. Und wie das dann weitergehen soll, wenn diese Programme dann auslaufen, ob wir dann strukturelle Fonds verwalten oder ob wir noch mit anderen Institutionen dann zusammenarbeiten werden und der EU dann gemeinsam, das ist noch relativ offen.
Für David Stulik steht hinsichtlich seines eigenen Aufgabenbereiches, der Vorbereitung der NGOs auf den EU-Beitritt, vor allem eines fest.
Ich bin der Meinung, dass es ist eine never-ending story. Europäische Integration ist nicht etwas, was endet bei einem Zeitpunkt. Also es ist ein entwickelnder Prozess.
Soweit, meine Damen und Herren, das heutige Forum Gesellschaft über die Stiftung zur Entwicklung der Bürgergesellschaft ENROS. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich im Namen aller, die sich am heutigen Programm von Radio Prag beteiligt haben, Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 016 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 700.